Kultura koktajlowa.
Koktajlna
kultura. Koktajlna
kultura. Koktajl kultur.
Wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Volley und Artisan Barcamp.
Willkommen zurück bei unserem Podcast Cocktailkultur, heute wieder mit Gregor Scholl aus dem Berliner Rum Trader. Wir widmen uns, nachdem es zuerst einen Rückblick gab über die Cocktailkultur generell und wie es wurde, was es ist, besonders mit dem Fokus Berlin, jetzt viel stärker eine Betonung auf den Rum Trader als Bar selber. Und natürlich, wie die Berliner Barszene dort landete, wo sie ist, wie generell die Entwicklung stattfand, welche Früchte heutzutage sicherlich selbstverständlich sind, aber es nicht immer waren und wie das natürlich auch eine jahrzehntealte und immer noch populäre Institution wie den Rum Trader auch beeinflusst bei der Auswahl seiner eigenen Produkte. Doch hören wir selbst.
Der Rum Trader, der Name, stand für mich immer in enger Verbindung mit Charakteren wie zum Beispiel Trader Vic und auch die Tiki-Kultur hier lässt sich ja deutlich ablesen. Gibt es eine bestimmte Zeit, in der der Rum Trader sich selber sieht? Ist es eine klassische Tiki-Bar oder wird aus den unterschiedlichen Jahrzehnten Tiki, wo dann zum Beispiel Coco Lopez schon existiert und man jetzt natürlich Pina Coladas machen kann, frei gewählt? Haben Sie da ein starkes Konzept innerhalb
der Tiki? Ja, schon. Wir haben also eine bestimmte Auswahl von Tiki-Cocktails haben wir. Mein Vorgänger hat ja eben bei Trader Vic noch selber gelernt.
Das wäre auch neu.
Ja, er war also ein Jahr da, dann wurde er leider als Deutscher, dann gab es eben jemand anders, einen Amerikaner, der den Arbeitsplatz kriegte und dann war das mit dem Amerika-Aufenthalt vorbei. Das war ja in Amerika alles sehr, ist ja immer noch sehr streng, also ist ja nicht so einfach. Und die Grundidee war schon, klassische britische Tradition mit amerikanischen oder bisher mit der Trader Vic-Tradition zu verbinden, weil gleich der Bergeron ja selber auch aus dieser Ausbildung kam. Also das sieht man ja auch an der Art, wie die Cocktails gedacht sind oder aufgebaut sind. Das ist ja eine klassische Schulung, zum Beispiel die Verwendung von drei Orange Curaçao. Das ist ganz typisch für diese Zeit, der 20er, 30er Jahre, dass man das als Grundlage in einem Cocktail mitverwendet. Aber von den vielen Tiki-Cocktails gibt es natürlich immer Präferenzen. Es gibt viele, die man hin und wieder machen kann, die aber eher in den Skurrilitätenbereich fallen. Also es ist so, auch diese Vorliebe für Berge von geschabtem Eis, das ist, glaube ich, heute niemand mehr wirklich zu kommunizieren. Also es hat eher sowas von so einem 50er-Jahre-Gefühl mit Käseigel und Metzschwein.
und Schnittchen.
Ja, das ist sehr charmant, aber das sind natürlich irgendwann Sensationen. Das ist so wie ein Cobbler zum Beispiel. Cobbler waren lange Zeit völlig aus der Mode, weil einfach die Sensation von Dosenfrüchten nicht so groß war. Heute kann man sogar mit frischen Früchten machen, dann kann das sehr, sehr schön sein. Kann ein Cobbler sehr schön sein, aber im Grunde ist es ja ein alkoholisierter Fruchtsalat, wenn man das mal ganz streng sieht. Und,
ja, und Spielzeug, ne?
Mit Strohhalm und Crushed Eis. Das ist natürlich, man muss das ja immer in der Zeit lesen. Wenn man natürlich all diese Früchte nicht kennt, sind die natürlich sensationell. Das ist völlig logisch, klar. Deshalb sind ja auch bestimmte Cocktails sozusagen Markierungen von sozialer Distinktion, wie zum Beispiel Olive oder Zitrone. Das waren natürlich um die letzte Jahrhundertwende Früchte, die durchaus für Weltläufigkeit und Luxus standen. Was können Sie heute noch über eine Olive sagen? Sicherlich nicht, dass sie für Luxus steht. Also das ist, und auch meine Zitrone ist das nicht unbedingt mehr der Fall. Nicht? Das sind also Südfrüchte generell sind nicht mehr, haben nicht mehr diesen Rang, den sie mal hatten. Das ist einfach, klar, wir leben in einer Kultur, die eine extreme Landwirtschaft hat mit einer extremen Frische und einer extremen Lieferkettendichte. Das ist natürlich eine völlig andere Situation. Ich weiß, mein Vorgänger hat mir erzählt, dass er wirklich 10 Jahre lang hier die Gemüsehändler triezen musste, bis er irgendwie Limetten bekam. Was wollen Sie, grüne Zitronen? Also diese Nummer, nicht? Und ich habe jahrelang hier meine Lieferanten gequält, bis wir dann endlich Amalfi-Zitronen bekamen. Mittlerweile sind die Gott sei Dank ein Standard in der Stadt, aber das dauert halt. Solche Dinge brauchen halt, bis in die Köpfe hineinkommen.
Ja. Das ist halt dumm. Und die jetzige Generation, Bartender-Generation, wächst natürlich auf und hat diesen Garten Eden vor sich. Ja, aufgrund dieses unglaublichen Reichtums, in dem wir in der westlichen Welt, in Zentraleuropa leben, kann ja zu jedem Zeitpunkt aus einem Füllhorn geschöpft werden. Rückblickend können Sie auf verschiedene Bartender-Generationen blicken. Empfinden Sie das als Erleichterung oder fehlt da vielleicht so ein bisschen der Biss und der Zug zum Tor, mit wenig viel zu schaffen?
Na ja, gut, solange Sie nicht die Schlange der Schlange folgen und die entscheidende Frage stellen, werden sie ja den Garten eben nicht verlassen. Aber sicherlich ist klar, wenn man sich improvisatorisch zu helfen weiß, ist das immer besser, weil man dann natürlich mehr an der Grundlage der Funktionsweise von Zutaten bleibt. Das ist klar, aber ich finde mittlerweile, dass die mir teilweise ja etwas zu akademisch aufgeblasene Schulung bei Competitions aller Art doch auch den positiven Effekt hat, dass viele junge Barkeeper über Cocktails nachdenken und sehr viel mehr über Texturen und Funktionen von Zutaten wissen. Und,
das Wissen wird unglaublich groß.
Ja, und das ist eigentlich ein positives Moment, dass das allgemeine Niveau gehoben wird. Das ist also, ich kann das nicht als negativ empfinden. Letztlich ist es ja immer so, das wirkliche Talent wird das sowieso erspüren. Das heißt, auch wenn das Niveau hoch ist, ist natürlich der wirklich begabte Bartender oder der wirklich begabte Mixer intuitiv begabt und braucht diese akademischen oder diese intellektuell reflektierten Aspekte nur bedingt. Das ist sicherlich immer so gewesen. Also es gibt, ich habe in meinem langen Leben ja viele junge Barkeeper ausgebildet und man sieht für gewöhnlich schon nach 3-4 Schichten sieht man schon, wie jemand, wo die Begabung liegt, wo welche Schwächen sind oder Stärken sind und wo man Dinge korrigieren kann oder sozusagen, was jemand lernen kann und was jemand eben nicht lernen kann. Und bestimmte Kollegen haben, die ich ausgebildet habe, die heute mittlerweile selber Bars haben, die hatten schon als junge Leute immer den Trend, Cocktails zu süß oder zu stark oder was zu machen, und das hat sich auch immer erhalten. Komischerweise, das ist dann eine persönliche Struktur und da kann man nicht viel machen. Das ist, also, aber prinzipiell ist es sicherlich ein positiver Moment. Vorausgesetzt, sie haben noch die Begabung natürlich zu improvisieren. Ein guter Barmann muss im Grunde mit miserabelsten Zutaten noch in der Lage sein, zumindest für einen kurzen Moment einen passablen Cocktail zu zaubern. Das muss schon sein, also das muss man schon können. Das ist aber, das lernt man dann. Und wenn man es nicht lernt, dann ist es halt so.
Ja. In die gleiche Kerbe schlug Charles Schumann auch mal auf einem sehr großen Vortrag und hat gesagt, dass das Wissen, was die jungen Bartender, die vor ihm sitzen und zuhören, jetzt schon an Wissen haben, das war damals ein Traum gewesen, weil es ja nicht mal ein Barbuch gab, aus dem sie schöpfen konnten. Und wenn mal jemand eins hatte, dann wurde das geteilt.
Ja, das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt war bei der, das darf man nicht vergessen, da hat der Schumann natürlich die volle Breitzeit auch abbekommen in der Zeit, als er da angefangen hat, dass natürlich die alten Bücher auch häufig gar nicht zu verwenden waren, weil es die Zutaten nicht mehr gab. Also es ist natürlich leicht zu sagen, man kann einen Cocktail mit, was weiß ich, Crème de Violette nicht machen, wenn man nur irgendeinen grausigen Crème de Violette am Markt hat, der so furchtbar ist, dass man ihn besser als Tapetenkleister verwendet. Es ist ja eine der großen Errungenschaften der 80er, 90er Jahre, eigentlich der 2000er Jahre, dass ja die Industrie sich auch wieder weitaus mehr diversifiziert hat. Es war ja eine der großen Fehler der DBU und vor allen Dingen auch der Internationalen Barkeeper Union, sich mit der Industrie zu verbünden in der völlig unsinnigen Annahme, dass man sozusagen die industrielle Vorherrschaft gewisser Produkte dadurch sichert, dass man sie als rezeptverbindlich erklärt. Also ich weiß das noch aus meiner Lehrzeit, dass es eben hieß, ein Manhattan muss in Manila oder in München irgendwo genauso schmecken wie in New York oder in Sydney, und deshalb nimmt man die gleichen Zutaten. Das war natürlich für die Firmen, die dann sozusagen genannt wurden, war das natürlich wunderbar, wenn natürlich Barkeeper ein Leben lang gelernt haben, man nimmt für eine Manhattan nicht einen Pony Rye und einen roten Wermut, sondern man nimmt Canadian Club und Martini, dann ist das natürlich für diese beiden Marken wunderbar. Das ist natürlich, und ich selber habe als junger Barkeeper oft erlebt, dass mir die Gäste gesagt haben, das kann ja wohl nicht sein. Und ich weiß nicht, wie oft wir hier die Diskussion hatten, wenn wir kein Schweppes Tonic verwendeten, sondern ein anderes Tonic, dann hieß es, das ist kein Gin Tonic. Was haben Sie denn da verwendet? Weil eben diese eine Marke so stark den Markt beherrschte und das sozusagen das allgemeine Gedächtnis, das als die Marke oder das Produkt voraussetzt. Und das führte natürlich dazu, dass man die ganzen alten Cocktailbücher alle nicht umsetzen konnte. Das war natürlich viel, und das ist der Grund, wieso jetzt auch viele der alten schönen Rezepturen wieder gemacht werden. Mhm. Weil man natürlich ganz wunderbare Dinge machen kann, wenn man die richtigen Zutaten hat. Und es gibt ein Lieblingsbeispiel von mir. Wir sind ja bei den Schremle-Cocktails, die eher süßen Cocktails, wo man immer gedacht hat, oh Gott, das ist ja grauenvoll. Also zum Beispiel der Japonais ist ein wunderbarer Cocktail. Das ist im Original Grenadin, Kirschwasser und Eierkognak, also ein Eierlikör mit einem Kognakspritzer. Da habe ich mir gedacht, das muss ja grauenhaft sein, wenn Sie das richtig, und Wasser kommt noch dazu, wenn Sie das richtig machen mit den richtigen Zutaten, ist das ein wunderschöner Cocktail. Das ist ganz traumhaft. Ich habe da noch mit meinem Kollegen Blattner aus Zürich drüber gesprochen. Der macht den nämlich auch. Das heißt, da vieles war einfach auch ja nicht zu machen. Mittlerweile gibt es Eierliköre in einer Qualität, dass man wirklich entzückt ist. Und dann kann man also auch mit so vermeintlich verstaubten Sachen ganz wunderschöne Cocktails wieder machen. Das ist also ganz zauberhaft.
Sofern man flexibel bleibt im Kopf, ne?
Ja gut, das ist ja ein Grundproblem aller Lebensformen und Phase. Das, das bezieht sich ja nicht nur auf die Bar.
Tatsächlich. Da würde ich gerne einhaken. Wir sprachen jetzt schon von der ein oder anderen Phase in der Barwelt und was verfügbar war und dann nicht. Und auch davon, dass ja verschiedene Trends kommen und gehen. Sie haben die einmalige Chance, zurückzublicken und zu sagen, welche Trends haben denn tatsächlich dauerhaft die Bar-Szene verändert? Und was ist von diesen vermeintlich großen Trends übrig geblieben?
Naja gut, die Trinkkultur ist natürlich immer Spiegel einer gesamtgesellschaftlichen Erfahrungskultur. Und eine Gesellschaft, die viel reist und die Vergleichsmomente hat, ist natürlich eine andere Gesellschaft als die Gesellschaft, die sozusagen in einer Nachkriegssituation ist, in der man froh war, wenn man überhaupt irgendetwas bekam. Und gerade im ganzen Lebensmittelbereich hat sich ja eigentlich ein Hang hin zum Süßen in der Nachkriegszeit abgezeichnet, der heute ja nun dadurch, dass ganz viele Produkte einfach schon mitgesüßt sind, völlig verschoben hat. Also süß war ja bis in meine Kinderzeit noch irgendwie ein wirklich Ausdruck von Kostbarkeit. Also wenn ich mir vorstelle, dass ein Stück Schokolade früher, also als ich Kind war, eine Mark kostete in dieser Größe. Und wenn Sie sehen, was Sie heute dafür im Supermarkt bekommen, dann ist das natürlich in einem Verhältnis, dass das explodiert ist. Das heißt mit anderen Worten, der Begriff des Süßen war früher ungleich kostbarer. Deshalb sind auch ganz, ganz viele Cocktails gerade aus der Zwischenkriegszeit extrem süß gewesen. Zum Beispiel diese ganzen Knickebeins, diese ganzen Puss-Café, das sind ja Sachen, die völlig verschwunden sind, weil die einfach 5 Liköre hübsch übereinander gießen. Das trinkt natürlich heute kein Mensch mehr. Also das heißt, diese ganze Trinkkultur ins Süße hin hat sich völlig verändert. Sie können es auch beim Champagner sehen, wenn Sie sich vorstellen, dass der Prince of Wales damals, also praktisch zum Ende des 19. Jahrhunderts der Firma Ayala, ich habe selber die Briefe eingesehen, den Vorschlag machte, die Menge des Zuckers pro Flasche von über 30 Gramm auf 10 oder 11 Gramm zu reduzieren. Deshalb hieß das dann Brut. War das ein extremer Schritt. Heute ist ein Champagner, der irgendwie mehr als 6 oder 7 Gramm Zucker hat, eine Ausnahme. Also das heißt, es ändern sich gerade in diesem Bereich, hat sich sehr viel verschoben. Gin ist das beste Beispiel. Bis in die Nachkriegszeit war natürlich der London Dry Gin nicht der vorherrschende Sinn, sondern es war der ja für uns heute gesüßt erscheinende Gin, der jetzt sozusagen eine fröhliche Auferstehung wieder feiert. Aber im
Old Tom.
Old Tom Gin, aber das war, das heißt, die gesamten Rezepte, die man in den 70er Jahren aus dem 19. Jahrhundert gelesen hat, hat man natürlich alle falsch gelesen, weil das war alles gesüßter Gin. Also wenn da steht Gin, dann war das gemeint. Also das zeigt, dass also Süße extrem wichtig war im Cocktailbereich. Das hat sich sicherlich gewandelt. Die Rezepturen an sich haben sich ja teilweise überhaupt nicht gewandelt, sondern sozusagen die Machart dahinter hat sich gewandelt. Also die Art, das zu rezipieren. Also ein Sour war früher sicherlich nicht so ein fruchtiges Getränk, wie es das heute ist. Also das ist, die alten Rezepturen sind alle viel reduzierter, was die Fruchtsäure angeht. Und gut, bei den reduzierten Cocktails, also bei den Cocktails, die von sich aus schon nur 2 oder 3 Zutaten haben, ist es natürlich schwierig, das zu reduzieren. Da wandelt sich nicht so viel. Aber ansonsten gibt es immer Verschiebungen, die man schon beobachten kann. Das ist schon.
Aber ich erinnere mich zum Beispiel, als ich Anfang der 2000er angefangen habe, in der Bar zu arbeiten. Damals hat man auch Manhattans noch viel süßer gemacht.
Ja.
Viel mehr Wermut und auch viel süßerer Wermut.
Ja.
Also selbst bei minimalistischen Cocktails entdeckt man Moden.
Ja klar, da gibt es Schwankungen. Das hat natürlich auch damals immer noch damit zu tun, dass die Industrieprodukte stark favorisiert waren, die alle tendenziell eher süß waren. Man hat ja auch, wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, die Firma Martini hat jahrelang immer Leute gehabt, die für Deutschland das probiert haben, weil der Martini für Deutschland war immer süßer als der für Italien. Gab es schon in den 50er, 60er Jahren Überlegungen, dass der deutsche Markt sonst nicht, das wurde sonst nicht angenommen. Mhm. Das ist ganz signifikant gewesen. Es hat sich jetzt natürlich etwas angeglichen, aber es ist damals noch so gewesen. Also als Sie da angefangen haben, war das sicherlich noch ganz stark so.
Dies war also der zweite von drei Teilen mit Gregor Scholl. Ein toller Rückblick in die vergangenen Jahrzehnte der Cocktailkultur. Ich bin glücklich, dass wir uns so viel Zeit nehmen konnten, dort durch die unterschiedlichsten Themen zu kommen. Trotzdem bleibt es spannend, denn im dritten Teil geht es auch um andere Tugenden des Bartenders, auch um Preise und wie sich generell eine Bar über Jahrzehnte hält und was man daran ablesen kann. Also eine fast schon einzigartige Möglichkeit, von so einem andauernden, gleichmäßigen Erfahrungsschatz zu profitieren. Ich hoffe, wir hören uns auch zum dritten Teil.